herzlich willkommen zu Join the Pack, dem CrossFit Dortmund Community Podcast.
Ja, herzlich willkommen bei der dritten Folge des Join the Pack Podcast. Der Titel der heutigen Folge ist Mobility, aber richtig. Und für das Thema Mobility habe ich mir unseren Mobility-Experten rangeholt, den Kai. Hallo Kai.
Hallo Patrick, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Und wir wollen heute über das Thema Mobility sprechen. Und wie gehen wir daran an? Einmal wollen wir den Begriff Mobility mal selber rangehen. Was ist für uns Mobility, beziehungsweise was ist für viele Athleten? Was verstehen viele Athleten unter dem Thema Mobility? Dann so ein paar Mythen auch aufräumen und dann darüber sprechen, wie ich meine Mobilität, das heißt, ja, meine Beweglichkeit verbessern kann, was ja der richtige Ansatz ist. Und der Kai hat auch einiges an Erkenntnissen aus Studien mitgebracht und ja, da wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen.
Ja, Patrick, was ist denn so deine Definition von Mobility? Was glaubst du denn, was Mobilität bedeutet oder was bedeutet Mobilität für dich?
Also für mich ist Mobilität die Fähigkeit, eine beliebige Gelenkstellung oder natürliche Stellung meiner Gelenke einzunehmen und diese auch aktiv halten zu können.
Ne? Das hört sich doch schon mal ziemlich gut an.
Ja, in der ja, also das heißt, ich kann zum Beispiel mein Knie beugen, wenn ich runtergehe in die Knie, in den Squat und kann halt auch in dieser Position dann bleiben und fall halt nicht um. Oder ich kann meinen Arm nach oben nehmen, strecken. Das ist für mich
gut. Einfach, dass die Gelenkbeweglichkeit ausreicht, um eine Position einzunehmen. Ne? Man hat jetzt irgendwie keine Einschränkungen. In der Physiotherapie ist es fast genauso. Da gibt's eigentlich stapeln wir dann noch viel tiefer und sagen einfach, oder was heißt noch viel tiefer? Wir sagen einfach, wenn der Mensch sich frei durch den Raum bewegen kann, das ist Mobilität. Ne? Von Punkt A nach Punkt B willentlich zu kommen, ist schon mal gut. Ja. Jetzt im Sportbereich natürlich schon viel zu niedrig gestapelt. Ne? Da stimmt schon, was du sagst. Da muss der Sportler die Position einnehmen können und auch halten. Und ja, viele von euch verstehen ja meistens dann unter Mobility Hauptsache, ich dehne mich, damit meine Beweglichkeit besser wird, weil wenn meine Beweglichkeit gut ist, dann kann ich auch besser den Snatch ausführen oder ich komme tiefer in den Squat oder kann besser einen Muscle-Up machen oder ähnliches. Muss aber nicht immer der Fall sein, dass es immer nur beim Stretching liegt. Das ist leider zu individuell, ne? Ich meine, Du weißt es ja aus der Praxis auch, dass es zu facettenreich ist.
Ja, man stellt das manchmal fest bei Athleten, die eine Position, man kann sie auf einmal irgendwo eine Position reindrücken. Also sie können eigentlich kriegen den Ellenbogen eigentlich fast bis nach oben in eine aufrechte Position, aber in der 90-Grad-Position dann auf einmal mit der Langhantel, da klappt das dann auf einmal nicht. Und da erkennt man dann oftmals, dass das gar kein Problem der Beweglichkeit ist, sondern ein Problem der Kraft, dass sie nicht aktiv diese Position halten können.
Richtig, das ist ganz häufig der Fall. Also das ist auch so das, was viele unterschätzen, dass man tatsächlich beweglich genug ist, aber nicht kräftig genug. Vor allen Dingen jetzt in der Front Rack Position, ne, wenn der Delta arbeiten muss, der vordere, und der nicht stark genug ist, oder wenn ich hier den Serratus habe, der meine Schulterblätter nach vorne holt, die auch nicht stark genug sein können. Oder ich habe ein Problem, da tatsächlich auch ein Mobilitätsproblem, ne? Wenn ein Latissimus, das haben wir ja schon mal gemacht, zu kurz, da kommen wir auch später noch zu, ne? Ja. Der die Bewegung nicht freigibt. Das sind eher so die Faktoren, nicht, dass man die Kraft einfach zu dem Zeitpunkt, wo man sie abrufen möchte, nicht abrufen kann.
Was denn eigentlich, wenn ich eigentlich ein Kraftproblem habe, also eine Position nicht einnehmen kann, weil mir die Kraft fehlt und ich dann viel dehne? Dann müsste ich ja doch eigentlich, Kraft bedeutet ja immer, dass ich eigentlich eher einen Muskel kontrahiere, ein Muskel zieht sich zusammen und Stretching heißt ja immer, ich dehne ja den Muskel auseinander. Das würde ja eigentlich eine Konsequenz heißen, dass wenn ich dann viel dehne noch, obwohl ich ja ein Kraftdefizit habe, dass ich das noch schlimmer mache.
Ja, ist richtig, das ist logisch nachgedacht und das auch stimmt, findet sich auch in vielen Studien wieder, dass wenn ich ein Kraftdefizit habe und ich mache dann statisches Dehnen drauf, ja, auf die Dehnarten kann man ja gleich nochmal drauf eingehen, dass ich damit tatsächlich einfach den Muskel noch weiter schwäche. Das ist auch belegbar, dass wenn man sich jetzt längere Zeit statisch vor einer Kraftübung dehnt, damit tatsächlich seine Leistung signifikant reduziert. Was ich da so gekriegt habe von den Studien, die sagen so zwischen 5 und 7% verliert man da an Kraft und auch an Explosivität. Und das ist natürlich genau das falsche Herangehen, ne? Dass viele sagen, ich komme in die Front-Rack-Position nicht rein, ich muss jetzt erstmal Brustmuskel aufdehnen oder Latissimus, damit ich da besser reinkomme, um jetzt bei der Übung zu bleiben. Natürlich gibt es auch verschiedene andere Dehnübungen, das aktive Dehnen, ne? Active Samson, kurz rein, halten, wieder raus, das ist ziemlich gut. Also das hat keinen negativen Effekt. Und dann gibt es halt noch diese speziellen physiotherapeutischen Dehntechniken, die man machen kann, wie propriozeptive neuromuskuläre Faszitillation, also das PNF, was im Leistungsbereich genommen wird, um eventuelle Bewegungsabläufe zu optimieren. Aber das sind ja im Alltag nicht anwendbar. Ne? Ja. Viele von uns machen dieses statische haltende Dehnen oder um die Mobilität zu verbessern, das ist mal dieses Haushaltsdehnen. Ne?
Ja.
Hat leider nicht so den Effekt, den man sich wünscht. Aber
ja. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt wirklich jemanden habe, der oder eine fehlende Beweglichkeit im Sinne hat, dass er nicht in diese Position reinkommt? Was kann das denn für Ursachen haben? Einmal ist natürlich irgendwo die Frage, ist einfach jetzt irgendwie, ist mein Muskel zu kurz, ist meine Sehne zu kurz? Oder was sind denn die Faktoren, dass jemand auch jetzt, wenn ich jetzt ihm seinen Arm rein theoretisch nach hinten ziehe, also jemand anders die Kraft aufwendet und ich einfach den Arm oder das Körperteil nicht in diese Position reinbekomme?
Natürlich gibt es verschiedene limitierende Faktoren. Man kann, wenn man jetzt von außen, wir gehen mal von außen nach innen. Natürlich gibt es Muskeln, die eventuell nicht genug Länge zeigen. Das ist aber bei uns im Alltag nicht der Fall, sondern eher bei Leuten mit starken Problemen, die Kontrakturen haben, also die tatsächlich Muskelverkürzung haben. Ja. Aber in der Regel ist es für den Normalsterblichen und auch für den Sportler eher so, dass die neuronalen Netzwerke sagen, halt, stopp, bitte bewegt mich nicht weiter, weil sonst droht Verletzung. Das sind die Dehnungsrezeptoren, die das melden. Der Muskel an sich hat immer die gleiche Länge. Ob ich ihn jetzt dehne oder nicht, durch Dehnung erreiche ich keine tatsächliche Verlängerung des Muskels, sondern nur eine verbesserte Anpassung der neuronalen Ebene.
Bevor wir jetzt auf den neuronalen Aspekt ankommen, es gibt aber schon Verkürzungen, beispielsweise wenn ich jetzt sehr lange aufgrund einer Verletzung sehr lange in einer verkürzten Position fixiert war. Ja. Dann ist das dann eher der Muskel oder sind das die Sehnen, die dann eine Verkürzung aufzeigen?
Also was ich gelernt habe, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast den Arm gebrochen, du hast jetzt so eine Dreiecksschlinge und da muss er jetzt Tag und Nacht drin bleiben für mehrere Wochen, dann ist es so, dass tatsächlich sich sogenannte Querverbindungen in der Gewebstruktur ausbilden, sogenannte Crosslinks, die dann die Bewegung limitieren. Das kann es fängt erst beim Muskel an, dadurch, dass der Muskel weniger bewegt wird, können sich die kleinen Filamente nicht richtig bewegen, die pappen dann zusammen, muss man sozusagen. Und wenn ich damit nicht ganz lange meinen Arm nicht bewegen kann, aufgrund von Schwerstverletzungen oder was anderem, dann kommen auch die Sehnenkomponenten dazu, dass sie dann einfach so bleiben. Das sind dann echte Kontrakturen, die kriegt man nur physiotherapeutisch, wenn, dann verbessert weg. Aber wie du gerade gefragt hast, wenn du jetzt einen gebrochenen Arm hast in der Dreiecksschlinge, eher muskulär, da muss man dann tatsächlich viel arbeiten für. Man kann entweder dann das Dehnen, jetzt wenn wir bei dem Beispiel bleiben, den Bizep dehnen, oder ich mache Antagonistentraining, damit das besser rausgezogen werden kann.
Ja.
Aber es sind eher die Muskeln, die nicht verkürzen, sondern einfach in der Beweglichkeit eingeschränkt werden, weil jetzt ist Muskelphysiologie wichtig. Wir haben halt diese kleinen Filamente, wo so kleine Köpfchen dran ackern. Aktinmyosin-Köpfchen, genau. Ich wollte jetzt fachlich nicht so tief.
Ja.
Ne? Und wenn die sich längere Zeit nicht bewegen, dann verpassen, also dann klebt das. Also dann verkalkt das so ein bisschen ein, weil die Andockungsstellen, der für das Köpfchen halt längere Zeit nicht benutzt
wird. Aber das hört sich alles ja nach Dingen an, die eigentlich relativ schnell wieder behebbar sind, ne? Dass diese Verklebung oder dass das unten schnell wieder gelöst werden kann.
Definitiv. Also ich sag mal, jeder, der schon mal was gebrochen hatte und dann in die Bewegung wieder reingeht, wird gemerkt haben, dass das nach 3-4 Wochen sich wieder normalisiert hat. Okay. Weil in der Regel, jetzt vom Physiotherapeutischen aus gesehen, reicht es aus, wenn wir uns normal im Alltag bewegen, uns komplett beweglich zu halten. Wir brauchen keine speziellen Positionen, um bestimmte Dinge besser oder schneller zu können.
Wie ist das, wenn ich mal so in Zwangshaltung bin, so ein bisschen wie so eine Art immer kurzzeitige Schlinge, wenn ich beispielsweise jeden Tag 6 Stunden sitze und heißt dann also auch immer mein Hüftbeuger immer sagen, in einer angebeugten Position halte, kann ich dann einen ähnlichen Effekt erzielen wie bei einer Schlinge bei einem Armbruch?
Klar, im kleineren Maßstab auf jeden Fall. Ich meine, es gab ja einen sehr bekannten Doktor, der gesagt hat, Sitzen ist das neue Rauchen.
Ja.
Ne? Und dem stimme ich zu, weil wenn du längere Zeit sitzt, dein Muskel wird weniger versorgt, ne? Ja. Die Kapillargefäße sind teilweise schlechter durchblutet. Wenn ich jetzt tatsächlich wie so ein in so einem Deep Squat auf so einem Hocker sitze und dann vorne an der Tastatur hänge, dann sagt mein Schultergürtel irgendwann Stopp. Ne? Also dann gibt es Verhärtungen, dann gibt es Schmerzen. Aber klar, im kleineren Maßstab ist das jeden Tag der Fall. Ne?
Müssen wir erstmal aufstehen, ein paar Squats machen.
Ja.
Okay, schlechtes Gewissen.
Okay. Gewissen.
Aber wie ist das denn? Mal Beispiel, ich habe ja früher geturnt und ich sag so, ne, da früher da hat man natürlich sehr viel gedehnt immer, ein Spagat. Ich würde jetzt wieder Spagat können. Also wenn ich jetzt versuche, einen Spagat zu machen, nach kürzester Zeit habe ich das Gefühl, mir reißt irgendwie was. Ne, und ich muss halt wieder sehr viel Zeit in dieser Position zu verbringen, um da wieder sozusagen wieder beweglich zu werden. Was hält mich denn jetzt davon ab, wieder in den Spagat reinzugehen?
Also zum einen ist es natürlich eine ungewohnte Belastung erstmal für dich wieder.
Mhm.
Und um auf die Dehnungsrezeptoren zurückzukommen, also deine nervlichen Strukturen
ja.
sagen deinem Gehirn, hey, was hier gerade passiert, ist nicht normal, es ist nicht das, was wir kennen.
Mhm.
Deswegen stopp, weil sonst könnte Verletzungen drohen. Okay. Was ja nicht stimmt in dem Sinne, weil du hast es ja schon mal gemacht. Ne?
Mhm.
Der Körper sagt nur, das kennen wir noch nicht, also lassen wir es lieber langsam angehen. Und diese ganzen langen, gehaltenen, gedehnten Positionen, die du beim Turnen gemacht hast, dienten eigentlich im tieferen Sinne nur dazu, dass diese Dehnungsrezeptoren die Schmerzgrenze höher setzen. Ne? Mhm. Dass der Dehnreiz erst sehr spät an diese Schmerzschwelle kommt und irgendwann bist du ja in den Spagat gekommen.
Ja.
Nur das bildet sich auch sehr schnell wieder zurück.
Mhm.
Ne? Da gibt es eine Regression. Da gibt es ein sehr leichtes Sprichwort, use it or lose it.
Mhm.
Gilt eigentlich für alles. Mhm. Ne? Und das gilt auch für die Mobility. Also wenn du Spagat üben willst, üb den Spagat, bis du wieder unten ankommst. Und dann musst du ihn halt wieder regelmäßig machen.
Ja.
Damit deine Nerven und deine Verschaltung im Hirn das zulässt.
Mhm. Ne? Okay. So ein bisschen kann man das ja auch klar machen, wenn jemand, ein Beispiel, jemand ist ohnmächtig, ja, der ist, lässt sich ja dann verbiegen irgendwie wie eine Brezel, weil gerade dann dieser Effekt auslässt, beziehungsweise nicht greift.
Ja.
Und dann sozusagen die natürliche Beweglichkeit, die eigentlich potenziell möglich ist, erreicht werden kann.
Ja, das ist auch ein bisschen zu hohem Alter möglich. Also ich spreche da aus erster Hand Erfahrung. Ich durfte mal bei einer Hüftoperation dabei sein, bei einer älteren Dame von 78.
Ja.
Also ja, das stimmt, dass okay. da alles möglich bewegt wird. Die Frage ist ja nachher immer nur, wie ist es dann mit dem Menschen, wenn das dann so passiert ist. Ne? Die Reize sind ja gesetzt worden und wenn ich zu Bewusstsein komme,
ja.
dann merke ich das natürlich. Ne?
Okay.
Das merken die schon. Es ist nicht so, dass sie danach keinen Schmerz haben.
Mhm.
Die Länge ist gegeben, aber das Drumherum hat nicht gepasst und das löst dann wiederum Schmerzreize aus. Okay. Aber es geht auf jeden Fall. Sonst kriegt man auch keine Hüfte rein.
Ja. Okay, also geht es eher dann, wenn ich jetzt sehr oft in eine Position reingehe und diesen typischen Dehnschmerz habe, diesen Dehnschmerz auszuhalten, dem Gehirn über einen langen Zeitraum immer dieses Schmerzsignal zu geben und er setzt dann irgendwann sozusagen desensibilisiert und setzt dieser Schmerzreiz setzt dann immer später ein.
Ja, wobei man hierbei, also ich sage immer, ein Dehnschmerz ist okay, ja, und ein Schmerz ist nicht okay.
Okay.
Ja, also das...
Ja, jeder,
der sich mal gedehnt hat, weiß, wovon ich spreche.
Ja, das ist was anderes, als wenn ich mich jetzt schneide und Schmerzen habe.
Oder wenn ich mich zu schnell dehne und eine Zerrung kriege oder was. Ne?
Okay.
Ja. Gibt es. Definitiv. Aber man kann halt nicht so pauschal sagen, dass jetzt für jeden alles immer... Es gibt kein generelles Programm, was ich jeden Tag durchführen kann, um meine Beweglichkeit zu verbessern. Ne, jeder ist da ein bisschen anders. Jeder hat andere berufliche Belastungen oder andere Ziele, andere Wünsche. Und zum Beispiel kann man jetzt nicht sagen, hey, wir machen jetzt Programm A, bevor wir irgendwas machen und dann ist man beweglicher.
Ja.
Man gibt es zu viele Komponenten. Ne? Mhm. Bei dem einen sind es eher die Beine, bei dem anderen sind es eher die Arme.
Mhm.
Andere vertragen besser statisches Dehnen, andere mögen lieber aktives Dehnen. Ne?
Okay, das zweite Feld, was wir nachher bearbeiten, ist sagen die Form, wenn wir sagen, okay, erstmal, was ist Mobility danach? Wie kann ich dann ordentlich Mobility trainieren? Wenn wir jetzt den Aspekt sagen der Beweglichkeit, einmal sagen strukturell, ne, was kann irgendwie strukturell, was sind die strukturellen Faktoren, dann sozusagen von meinem Gehirn neuronal her. Und jetzt aber der Faktor Stabilität, Kraft.
Ja.
Es gibt ja so diese typischen, ne, Front-Rack-Positionen halten oder den Arm vor ihm vollen Lockout über Kopf halten, wo oder aus meiner Erfahrung eher das Problem ist, dass irgendwo Kraft fehlt, um diese Position aktiv einzunehmen.
Ja, das ist findet sich auch in der Studienlage wieder. Es ist ganz häufig so, dass wenn eine Bewegung nicht korrekt ausgeführt werden kann, entweder das sogenannte Motor Control Pattern nicht stimmt, also dass mein Gehirn zur nicht korrekten Zeit die Muskeln aktiviert.
Ja.
Na, also das gibt es tatsächlich. Oder das ist halt, dass sie nicht adäquat aktiviert werden. Einfach nur ein einzelner Muskel.
Ja. Ja.
Und da kann man natürlich mit Messmethoden und auch einfach Muskelkrafttestungen schauen, wo da das Problem liegt. Oder auch schon, wenn man ein bisschen geübt hat. Also ich sehe auch an der Bewegung zum Beispiel, wenn jetzt einer eine Snatch-Position nicht einnehmen kann, woran liegt das? Ne, wenn ich das 3-4 Mal gesehen habe, dann sieht man relativ häufig, wo da das Problem liegt. Mhm. Ne? Aber auch bei der Overhead-Position ist es ja meistens so, jetzt mal einen Muskelnamen zu nennen, wenn ich jetzt hier oben bin und ich kann das hier hinten nicht halten, die letzten paar Grad, dann ist es meistens der Trapezmuskel, der einfach nicht richtig feuert, zumal der untere Anteil davon dann einfach zu schwach ist. Und dann kippt das nach vorne und dann ist das nicht mehr auf der Mittellinie und dann fängt das ganze Dilemma an, sage ich mal. Dann kommen die Verletzungsproblematiken.
Okay, bevor wir jetzt mal so auf den Ansatz eingehen, wie kann ich jetzt überhaupt mal testen, wo liegt bei mir das Defizit und wie kann ich das Ganze behandeln, nochmal vielleicht auf diese einzelnen Formen des Dehnens, die es so gibt. Ja, wir im CrossFit Workout bei uns, wir haben ja meistens sagen, das aktive Dehnen, also dass wir sowas machen wie Active Samson, Active Spider-Man, dass wir also unter Muskelspannung in eine Position reingehen, diese kurz halten, aber relativ flüchtig diese Position gehen, um unseren Körper einfach auf die Bewegung und auf diese Gelenkstellung vorzubereiten. Aber es gibt ja auch noch das statische Dehnen. Was so für verschiedene Formen von Dehnen gibt es?
Ja, es gibt, also du hast jetzt eigentlich schon 75% aller da angenommen. Es gibt das statische Dehnen, das aktive Dehnen und dann gibt es noch das sportspezifische Dehnen. Und halt das sportspezifische Dehnen kann man zusammenfassen auch mit diesem PNF-Konzept, mit dem neuronalen Ansprechen der Komponenten. Wie gesagt, fürs CrossFit, da macht ihr schon richtig, ist aktives Dehnen durchaus sinnvoll. Ja, einfach um dem Gehirn Bescheid zu sagen, hey, es passiert gleich Bewegung. Ja, das ist eigentlich alles, was man damit machen kann. Ja. Und dadurch, dass es relativ kurz gehalten wird, ist der negative Effekt von Stretching, den es durchaus gibt, wenn er zu lange gehalten wird, besser.
Okay.
Also dann, wie gesagt, das aktive Dehnen zeichnet sich dadurch aus, dass ich halt in eine Position reingehe, mit Bewegung unter Muskelanspannung.
Ja.
Da gibt es noch die kleine Verfeinerung, das kann man noch oszillierend machen, also mit diesem Reinwippen und wieder raus. Oder das auch halten aktiv. Und ihr macht ja dann eher beim Active Sensen das halt reingehen, aber dann halten.
Ja.
Ne? Man könnte es jetzt noch oszillierend machen, um da faszial noch ein bisschen was zu machen, aber muss man nicht zwangsläufig. Aber das Gute ist, solange du unter 45 Sekunden bleibst, ist alles glatt, weil das ist so das, was die Studienlage sagt. Ob ich statisch oder aktiv dehne, unter 45 Sekunden hat es noch keinen negativen Effekt.
Was ist dann der negative Effekt, wenn ich da drüber gehe, über die 45 Sekunden?
In der Regel ist es so, die negativen Effekte sind dann, dass du deine Kraft senkst, deine Schnellkraft, also deine gesamte sportliche Leistungsfähigkeit wird, wenn du dich super lange dehnst, vor einem Workout deutlich gesenkt. Man kann sogar, also es gibt manche zum Beispiel, Herbert et al. Sagt zum Beispiel, wenn du dich länger als 3 Minuten vorm Sport dehnst, also so richtig nur statisch dehnen, kannst du dein Verletzungsrisiko sogar erhöhen, für Hamstrings-Verletzungen zum Beispiel.
Ja, weil die Spannung da nicht da ist und ich aufgrund der fehlenden Spannung dann vielleicht in Positionen reinfalle, wo...
Genau, die Muskeln aktivieren sich halt nicht schnell genug, ne?
Ja.
Du hast halt durch den Dehnreiz, hast du dem Gehirn gesagt, ey, passt eigentlich, wenn wir da unten reingehen, aber dann aktiviert sich das halt nicht adäquat. Dafür sind halt die aktiven Bewegungen tatsächlich gut, ne?
Ja.
Im Gegensatz zu den statischen.
Ja, ich habe das auch von Profi-Crossfittern schon. Ein Beispiel ist Noah Olsen, der ja auch für Romboard beispielsweise, wo es ja auch so eine Mobility-App gibt, wirbt und da sehr viel Mobility gemacht hat, der dann auch seine Kraftwerte da sogar verschlechtert hat, sich dadurch, dass er halt immer extrem viel gedehnt hat, weil dann die Kraft dann irgendwo dann sich negativ dann entwickelt.
Ja. Findet sich auch in den Studienlagen wieder.
Okay.
Also längere Zeit dehnen ist nicht gut.
Ja.
Nicht machen, Leute. Das ist keine gute Idee vor einem Workout.
Okay, wo wir das jetzt haben, so ein bisschen darüber gesprochen haben, was Mobility eigentlich ist. Jetzt mal eine Frage. Jemand sagt, okay, ich habe irgendwo ein Defizit. Wie soll derjenige da rangehen, wenn er dieses Defizit beheben möchte?
Im ersten Sinne ist es, sollte er einmal feststellen lassen, wo sein Defizit liegt. Also meistens kommen ja Leute zu mir oder auch zu dir sagen, hey, das klappt nicht. Warum, weiß ich nicht, aber es klappt nicht.
Ja.
Und dann habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, einfach anhand der Bewegung abzuschätzen, mir erstmal ein Bild zu machen. Ne? Wie ist das Scapula-Tracking? Wie ist seine BWS-Mobi? Kann er die gerissen, oder wenn er jetzt Reißen macht oder was, hat er die Schnelligkeit? Kann er schnell genug umgreifen? Und dann kann man Muskelfunktionstestungen machen. Man kann in der Bewegung die Bewegungsqualität messen, die Bewegungsquantität messen. Dann kann ich anhand von bestimmten Fragen ableiten, wo sein Problem ist. Ne? Also je nach im Erstgespräch, im analytischen Erstgespräch, gibt es ja verschiedene Pointer, die mir dann schon eine Richtung weisen.
Ja.
Na, wenn du sagst, ja, irgendwie habe ich da so ein Gefühl, als ob ich dann so einen Druck habe, dann weiß ich, das kann zum Beispiel schon mal kein Nerv sein. Ne? Sondern eher muskulär, ligamentär. Oder. Und dann kann man einhergehen und, wie gesagt, diese Muskelfunktionstestungen machen, um Hypothesen, die dann im anamnestischen Gespräch erstellt werden, zu überprüfen.
Ja.
Und da wird man dann schnell fündig. Das bleibt eigentlich fast nie aus, dass, wenn jemand zu mir kommt, ganz einfaches Beispiel. Ich hatte mal jemanden, der wollte in den tiefen Squat, konnte aber nicht in den tiefen Squat, weil es ging irgendwie nicht. Er hatte immer Probleme, wirklich mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben.
Ja.
Er ist immer dann in so normale Hocke gegangen. Lag einfach zum einen daran, dass sein oberes Sprunggelenk nicht beweglich genug war.
Ja.
Da haben wir dann über Kraftübungen und mit malligen Dehnungen, das ist nochmal so ein Unterset von Dehnungen, die Beweglichkeit erhöht. Und, was man auch jetzt mal sagen darf, es gibt tatsächlich auch Menschen, die bestimmte Übungen einfach nicht gut ausführen können oder eine andere Ausführung suchen müssen, weil Knöchern das Ganze einfach nicht gegeben ist. Ne? Es gibt Leute, die, wenn die einen tiefen Squat machen, Back Squat oder auch Front Squat, und die haben einen Buttwink, dann müssen die vielleicht mal ein bisschen breitbeiniger stehen, damit der Oberschenkelknochen halt nicht das Becken zu früh mitnimmt oder dass der zu früh aneckt.
Ja.
Ne? Und innerhalb dieser ganzen Erstsitzung, wo man dann sowas feststellt, wie gesagt, Bewegungskontrolle, Bewegungsausführung, Kraftkontrolle und dann nochmal in einzelnen Komponenten Zusammensetzung. Und darüber kann man dann schon sehr gut arbeiten. Ne? Also kriegt man schnell Erfolge mit hin.
Das ein interessanter Faktor, das, was du jetzt gesagt hast, ist in Bezug auf den Knochenbau. Es gibt schon wirklich gewisse Faktoren, wie halt ne, der Bau oder die Hüfte, die Hüftpfanne, die wo die knöchernen Strukturen wirklich Beweglichkeit vorgeben.
Ja.
Ich sagen kann, irgendwo, da ist einfach Schluss in der Bewegung, da kann ich auch kein Training machen. Ne? Ich könnte nur halt, muss Knochen loswerden. Ja, ne?
Genau.
Ja, wo einfach meine Beweglichkeit natürlich eingeschränkt ist.
Ja, das ist ein sehr anschauliches Beispiel für wie der Knochenbau die Leistung beeinflusst. Mit massiv viel Training ist der chinesische olympische Gewichtsheber Lao Zhu, oder wie er heißt.
Ja.
Wenn man sich den mal anguckt, der hat extrem kurze Beine und einen sehr langen Oberkörper.
Ja.
Das heißt, wenn der nach oben reißt, muss der gar nicht so tief runter.
Ja.
Also zum Beispiel sowas. Ne? Oder das war, fand ich sehr eindrucksvoll. Das ging halt dann darum.
So die Mechanik der Bewegung.
Genau, Mechanik der Bewegung. Ja. Das kann man natürlich dann auch in der Bewegung schon absehen, als Physio oder auch als Trainer.
Okay, also der erste Schritt dann immer ist erstmal eine Anamnese. Um welches Körperteil geht es? Habe ich jetzt ein Beweglichkeitsproblem oder habe ich da ein Muskelaktivierungsproblem? Und wenn ich jetzt diese Anamnese abgeschlossen habe, du hast ja auch da alle Tools dafür drauf, welche Anamneseformen es da gibt. Was ist dann der nächste Schritt?
Der nächste Schritt wäre dann tatsächlich mit dem Klienten ein Übungsprogramm zu erstellen, was er erstmal unter Aufsicht durchführt.
Ja.
Und dann weiterführend habe ich mir natürlich schon aufgeschrieben, welche Messparameter ich nehme. Ne?
Ja.
Also angenommen jetzt Gradzahl. Ich kann mit dem Goniometer die Gradzahl messen. Er kam vorher nur bis 110, jetzt kommt er bis 120.
Ja.
Einfach Sachen messbar machen.
Also ist so wie bei einem normalen Trainingsplan auch. Ich mache eine Anamnese, stelle fest, derjenige ist zu schwach oder die Ausdauer ist nicht ausreichend. Und dann erstellt so eine Art Trainingsplan, der beinhalten kann entweder eine Erhöhung der Beweglichkeit durch verschiedene Dehntechniken oder aber auch eine Verbesserung der Muskelaktivität, Ansteuerung, Kräftigungsübungen für verschiedene Muskeln.
Zum Beispiel, indem ich Übungen vorm Spiegel mache und dabei zum Beispiel darauf achte, dass bestimmte Bewegungen nicht stattfinden.
Okay. Ein ganz großes Thema und da frage ich mich, wie das da in diesen Ansatz reinpassen kann, ist das Thema Mobility Class. Was oft dann gefragt wird, okay, machen wir mal so eine Mobility Class, wo wir irgendwie eine Stunde lang dehnen. So in ganz in diesen Ansatz, der ja doch, oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Mobility ja doch immer sehr individuell ist, kann ich mir schlecht vorstellen, dass in so ein Class-Format irgendwie, wo alle irgendwie dasselbe machen, zu packen.
Ja, hast du auch nicht Unrecht mit. Ich finde es ein bisschen problematisch dahingehend, dass man ja nicht sagen kann, wir machen jetzt nur Bein. Dann ist da jemand in der Class, der man weiß ja, ich habe nichts mit dem Bein und dann ist das für den verschwendete Zeit. Es ist einfach, jeder Mensch ist anders gebaut. Klar hat man so Cluster, es gibt Leute, die haben mehr Schulter, da macht man eher was und mehr Bein, da macht man eher das. Aber als Class zu sagen, wir machen jetzt Schema A und danach kannst du besser Übung X machen, halte ich für wenig sinnvoll. Dafür würde ich, das ist zu allgemein gehalten.
Ja, in einer normalen Class, wenn man jetzt eine normale CrossFit-Class ist, wenn ich jetzt Thruster, Pull-Ups und Assault-Bike habe, weiß ich, jeder wird dadurch seine Ausdauer verbessern, jeder wird dadurch kräftiger, wenn er mit einer schweren Langhantel Kniebeugen, Kreuzheben macht. Da kann ich sowas skalieren, gewisse Übungen anpassen an, im Sinne von, welche Last nehme ich? Der eine nimmt halt ein bisschen mehr Gewicht, der andere nimmt etwas weniger Gewicht. Oder aber auch Übungen anpassen an die einzelnen Fähigkeiten des Einzelnen. Das kann ich aber in so einer Mobility-Class eher weniger. Da ist der Ansatz doch deutlich individueller.
Ja, also sicher. Das steht außer Frage. Man soll, also was ich empfehlen würde, ist einfach, man weiß, ich habe ein Defizit da und da. Dann lässt man sich das mal anschauen oder dann darauf hingehend was zuschneiden, ein Programm, was dann der oder diejenige halt in der Open Gym machen kann oder halt vor ihrem Workout. Aber wie gesagt, das alles zusammenzupacken, man hat 6 Leute in der Class, in der Mobility Class und 6 verschiedene Sachen, die eigentlich Probleme machen, wo dann vielleicht sinnvoll für den etwas getan wird, vielleicht 10 Minuten von den 60, die man dann macht.
Und dann die restlichen 40 oder 50 Minuten macht er vielleicht sogar Dinge, die kontraproduktiv sind, weil er vielleicht eine Überbeweglichkeit in der Schulter hat und dann noch die Schulter weiter dehnt und dann vielleicht seine Kraft
nimmt ab. Oder auch Verletzungen zufügt. Ne? Weil Verletzung der Crossfitter an sich oder die Crossfitterin sind ja immer so, ja, wenn es nicht schmerzt, ist nicht gut, ne? Und richtig rein.
Bitte was?
Halt ich für ein Gerücht, ne? Nein, aber das ist ja nicht schlimm, nur wenn man das dann zum Beispiel ins Dehnen überträgt, dann kann das natürlich nachher auch schon Probleme machen. Ne?
Okay, cool. Ja, da haben wir das Thema doch, glaube ich, schon relativ umfänglich abgearbeitet. Gibt es noch so einen wesentlichen Punkt, den du aus deiner Recherche hast, der jetzt noch gut passt, den wir jetzt noch nicht behandelt haben, den wir noch unterbringen sollten?
Zwei Sachen habe ich noch. Also ganz schnell, Stretching kann die Gesamtzahl einer Verletzung nicht beeinflussen. Das heißt, immer wenn ihr, ob ihr euch regelmäßig stretcht oder nur so ein paar Mal, auf die Gesamtstunden, die ihr den Sport betreibt, könnt ihr damit nicht signifikant eure Verletzungen positiv beeinflussen. Das heißt, wenn ich immer meine Hamstrings dehne, heißt das nicht, dass wenn ich dann meine Übung mache, vielleicht weniger Hamstring-Verletzungen kriege.
Okay. Ja? Also, dass ich eigentlich, wenn ich dann Mobilisierungstraining mache im Sinne einer Verletzungsprophylaxe, dass das eigentlich schon relativ wenig sein muss. Also, dass ich das relativ wenig dosieren
sollte. Genau. Und auch wenn es sich jetzt immer so negativ anhört, Stretching kann tatsächlich Beweglichkeit verbessern.
Ja.
Dafür muss man aber deutlich mehr Zeit aufbringen als das, was der Otto-Normal-Crossfitter aufbringt. Ne? Also wenn ich mich stretche, um meine Bewegung zu verbessern, muss ich, wie du vielleicht beim Turnen kennst, wie lange habt ihr euch da gestretcht? Ne? Pro Session. Das muss man regelmäßig machen, um die Beweglichkeit überhaupt, die man sich erarbeitet, zu erhalten. Ansonsten geht es wieder schnell rückläufig.
Okay, wenn ich jetzt mal sage, hier mein Projekt Spagat, ja, ich sage jetzt Projekt Spagat, ich möchte wieder in den Spagat rein, um da meine Beweglichkeit signifikant verbessern. Was ist denn so eine Dosis? Was sagst du, okay, wie lange, wie viele Sekunden halten? Mir geht es jetzt gar nicht um Kraft, sondern rein um die Beweglichkeit.
Also ich würde sagen, wenn du wieder in den Spagat gehen möchtest, würde ich dir pro Tag 45 Minuten bis eine Stunde Stretching empfehlen. Also wirklich lange, so wie du es auch schon kennst. Das haben wir damals auch schon richtig gemacht. Fängst du progressiv an, fängst du leicht an, immer ein Stückchen tiefer, immer ein Stückchen tiefer, halten. Mhm. Also wirklich 40 Minuten, 60 Minuten. Mhm. Und dann sollten die einzelnen Dehnpositionen auch mal länger gehalten werden, bis zu 5 Minuten.
Ja.
Okay. Na, also, dass eine Anpassung stattfinden kann.
Aber dann nicht danach
Nein.
ins Workout gehen und schwer squatten oder sowas,
bitte nicht. Das dann lieber nach dem Workout machen, wenn man sagt, so, ich möchte nach meinem schweren Workout mich nochmal durchdehnen, da sich dann ruhig Zeit nehmen. Ne?
Okay, cool.
Ja.
Ja. Du hattest noch einen zweiten Punkt, glaube ich, ne? Einmal die Verletzungsprophylaxe oder es war jetzt einmal die Beweglichkeitsverbessern und Verletzungs.
Ja, das war so das, was ich sagen wollte, weil es gibt ja auch noch den Irrglauben, wenn ich mich viel stretche, dann verletze ich mich weniger.
Ja.
Ist leider nicht der Fall. Also kann ich nicht mit gutem Gewissen empfehlen.
Ja, was ist denn, wenn ich jetzt schon irgendwo eine Überlastung oder eine Verletzung habe, zum Beispiel ich habe irgendwo eine gereizte Sehne, bei vielen ist das so in der Achillesferse oder Wade, dann ist es ja eigentlich eher kontraproduktiv, beziehungsweise gefährlich dann da zu dehnen noch.
Ja, genau. Das stimmt schon, bei bestimmten Verletzungsbildern sollte man den bitte nicht, sondern ist es auch wieder eher ein Kraftproblem. um jetzt nicht noch weiter auszuhalten. Bei Sehnen ist es wichtig, dass ich das Gewichtsloading wieder übe, dass die verletzte Sehne wieder übt, Gewicht anzunehmen und zu halten, die Energie zu speichern. Das ist aber nochmal ein ganz eigenes Feld.
Ja, du sagtest auch in der Vorbesprechung, dass es auch sinnig sein kann, als Beweglichkeitstraining die Übungen, zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Squat gehe, die Übungen auszuführen, auch unter Last.
Genau, richtig. Jetzt müsste ich gerade nochmal nachschauen, das war nicht Herbert, das war ein anderer Herr. Die haben in ihrer Kohortstudie einfach mal getestet, wie wird die Beweglichkeit besser und ja, use it or lose it. Wenn ich viel Squats mache, dann wird mein Squat auch vom Bewegungsmuster besser, weil ich die Bewegung öfter mache und dadurch die Strukturen sich darauf anpassen. Okay. Ne, auch mit Gewicht kann man sich natürlich ein bisschen mehr in diese Position reindrücken lassen. Ne? Das funktioniert durchaus. Also einfach die Übung zu machen mit leichtem Gewicht oder mit einem Gewicht, was man gut schafft, um die Allgemeinbeweglichkeit in der Bewegung zu verbessern. Das funktioniert.
Okay, cool. Ja, ich glaube, da haben wir das Thema Mobility sehr vollumfänglich behandelt. So ein bisschen so die Zusammenfassung. Mobilität bedeutet einmal nicht nur Beweglichkeit, sondern auch die Kraft und die Ansteuerung der Muskulatur, um eine Position einnehmen zu können. Wenn ich meine Mobility verbessern möchte, sollte ich zum einen eine Anamnese machen, das heißt also mit jemandem, der sich damit auskennt, wie zum Beispiel mit dem Kai, mal eine Analyse machen mit den Analyse-Tools, woran es jetzt wirklich bei mir liegt, um dann gezielt im Sinne eines Trainingsplans dann Übungen zu verschrieben zu bekommen, die dann meine Beweglichkeit verbessern.
Genau.
Cool. Ja, Kai, vielen lieben Dank. Und ich denke mal, wir werden nochmal zu dem Thema öfters nochmal Folgen machen. Und was ist, wenn jetzt jemand gerne sagt oder jemand sagt, okay, ich habe jetzt ein Beweglichkeitsproblem und möchte das jetzt gezielt angehen, wie erreicht er dich?
Ja, über E-Mail kai@crossfitdortmund.de. Schreibt mir einfach an.
.com.
.com. kai@crossfitdortmund.com. Und ich antworte dann so schnell, wie es geht. Und ja, da kriegt man auf jeden Fall was hin. Also das funktioniert.
Okay, cool. Super. Ja, dann vielen Dank und damit ist die Folge zu Ende.